Ja, wir stehen in einer neuen Predigtserie und zwar geht es um ein heißes Thema, Gott, Sex und Liebe. Gott, Liebe und Sex, das ist die neue Predigtserie und ich glaube, es ist ein total wichtiges Thema, lohnt sich voll darüber zu sprechen. Und heute möchte ich über Sex reden von den dreien. Ja, der Chevy. Ja, der Chevy, ey. Ja, Sex, ihr seht, ihr wisst, wenn man Sex hört, dann schauen alle gleich, ja. Alle denken sich so, wow, der hat Sex gesagt, ja, wie kann man Sex sagen, ja. Und sofort gehen einem Bilder durch den Kopf oder jeder hat so seine Gedanken über Sex, ja. Und wenn wir über Sex sprechen, dann wird es auf einmal ganz warm ums Herz. Wem ist es denn gerade warm? Ja, come on, ihr seid nicht ehrlich, ne? Ja, oder gewisse Träume gehen so durch den Kopf, ja, und Wünsche oder Erinnerungen, was auch immer es ist. Jeder hat so eine unterschiedliche Auffassung von dem, was Sex ist. Und woran liegt es? Ich glaube, weil wir einfach Menschen sind und wir Menschen sind alle in irgendeinem Umfeld groß geworden, in einer Familie groß geworden, wir haben einen Freundeskreis, wir sind auf die Schule gegangen und wir gehen vielleicht auch in eine Gemeinde, in eine Kirche. Ja, es ist, und das alles prägt dich und prägt natürlich auch das Wort Sex, diese drei extrem wichtigen Buchstaben und das ist einfach ganz normal, weil die Familie, in der du groß geworden bist, ich weiß nicht, ob das bei dir ein Tabuthema war. Hat man überhaupt über Sex gesprochen? Wann hast du das erste Mal mit deinen Eltern über Sex gesprochen? Oder, ich meine, wo auch wirklich der Name Sex gesagt worden ist, nicht von den Blumen und den Bienchen und was man da so alles hört, ja? Oder wie entstehen die Kinder? Ja, der Schwan bringt die Kinder und so weiter, ja? Was ist mit Sex los und wie siehst du Sex? Also es kommt wirklich auf, ist eine ganz persönliche Sicht der Dinge. Und ich möchte mal über dieses typisch kirchliche und christliche sprechen. Wie wird Sex im Kontext von Gemeinde gesehen? Und ich habe mir so Gedanken gemacht, ich meine, ich bin in der Gemeinde hier groß geworden. Ja? Und was ich immer so mit Sex verbunden habe im kirchlichen Kontext, war Folgendes. Sex ist verboten. Oder Sex ist ein Tabuthema. Sex ist lediglich ein Fortpflanzungstool. Ja? Also du kannst nur dann Sex haben, wenn du wirklich ein Kind zeugen möchtest. Nach dem Motto, ja? Dazu wurde Sex geschaffen. Ja? Ist einfach nur ein Fortpflanzungstool. Oder Sex ist Sünde. Ja? Oder du darfst nicht und kein Sex vor der Ehe. Und bei Sex musst du aufpassen. Also das ist so, was man im kirchlichen Kontext vor allem hört. Ja, es sind lauter negative Worte. Du musst aufpassen, das darfst du nicht und kein und wehe und so weiter. Ja, und ich möchte es ein bisschen aufbrechen. Wie schaut es in der Schule aus? Was war das Erste, was du in der Schule gehört hast über Sex? Hattest du schon mal Sex? Oder beziehungsweise... Du bist 8 Jahre alt und er sagt, was, du hattest noch keinen Sex? Ja? Mittlerweile werden die ja immer jünger, ja? Oder du bist der absolute Loser in der Schule, wenn du noch eine Jungfrau bist. Ja, als Mann und als Frau. Was, du bist noch Jungfrau? Ja, der ist noch nicht mal in der Pubertät. Also richtig, richtig krass, ja. Der kann es noch nicht mal, aber ne, wird dafür kritisiert, dass er noch nie Sex hatte. Ich habe jetzt mal eine Statistik reingezogen im Internet und wisst ihr, was da steht? Dass der durchschnittliche Jugendliche in Deutschland im Alter zwischen 12 und 14 Jahren seine ersten Pornos sieht. Und das prägt natürlich auch das Bild, was du von Sex hast. Ja, und im Durchschnitt sehen die ganzen Jungs Pornos wesentlich früher als Mädels. Das wurde auch herausgefunden. Woran das wohl liegt, das ist natürlich die Frage. Ja, Männer sind sehr visuell, die lieben mit dem Auge, ja. Und bei Frauen, die gehen mehr übers Gefühl und sowas, ja. Aber Fakt ist, dass in der Schule ein perverses und schlechtes, eigentlich ein verzerrtes Bild von Sex weitergegeben wird. Also hast du zwei Extreme eigentlich. Ja? Du hast einmal in der Kirche, du darfst nicht, es ist verboten, es ist schlecht. Ja? Und wenn du dann so kirchlich aufgewachsen bist und immer alle Gebote befolgt hast und du hattest auch keinen Sex vor der Ehe und du warst sauber in der ganzen Sache, wenn du dann tatsächlich endlich mal Sex haben darfst, wenn du verheiratet bist, dann realisierst du, irgendwie geht's nicht. Und ich habe ein riesiges Problem, weil das so mit Scham behaftet ist und weil ich so in meinem Kopf irgendwie das einfach falsch ist. Und dann hast du auf der anderen Seite die andere Extreme in der Schule, wo jeder sagt, ey, come on, hab Sex. Ja, Sex ist wie Händeschütteln. Ja, ey, ich kenne dich nicht, ehe ich Sex hatte mit dir, so nach dem Motto. Ja. Jetzt kenne ich dich in- und auswendig. Also, wo ordnen wir jetzt Sex ein? Ja, zwischen diesen zwei Extremen. Einerseits geht gar nicht und andererseits so viel du willst und mit jedem. Und ich meine wirklich mit jedem. Mann oder Frau oder Tier. Heute gibt es keine Tabuthemen mehr. Ja? Wusstet ihr eigentlich, dass Sex mit Tieren in Deutschland gar nicht verboten war? Ja? Und dass Leute protestiert haben, nicht wegen der Menschen, sondern wegen der Tiere. Finde ich auch ein bisschen krass, oder? Die armen Tiere. Ja, der arme Mensch, würde ich sagen. Ja. Also ihr seht, Thema Sex ist crazy. Sex ist ein sehr mächtiges Wort. Wenn du das sagst, da passiert irgendwas. Und wir wollen uns heute mit dem ganzen Thema beschäftigen. Warum ist es so? Warum ist es so, dass früher so 12-, 13-Jährige, wenn sie von Sex gehört haben, haben sie ein bisschen gekichert und heute kichern sie nicht nur darüber, sondern sie haben es schon längst. Ja? Warum ist das alles so? Und ich möchte darüber sprechen, was Sex denn wirklich ist. Also wo ordnen wir es ein? Was ist Sex? Jetzt mal völlig allgemein, ja, was ist Sex? Allgemeine Meinung so oder beziehungsweise die Wahrheit über Sex. Vielleicht drückt man es so aus, die Wahrheit über Sex. Nicht deine persönliche Meinung über Sex, nicht deine persönliche Erfahrung mit Sex, nicht aus deiner, deiner individuellen Sicht, sondern für alle, universell, unabhängig von dir, was ist Sex? Und da habe ich ein paar Sachen mir aufgeschrieben, was Sex nicht ist. Was ist Sex nicht? Fangen wir mal damit an. Sex ist nicht, für ganz viele, die im christlichen Kontext aufgewachsen sind, ja, Sex ist nicht die Erfindung des Teufels. Ja. Also es ist nicht so, dass wenn du Sex hast, du irgendwo voll satanisch unterwegs bist oder sowas. Ja. So völlig auf der falschen Seite, für immer verloren, ja, wirst in die Hölle kommen. Also das ist es nicht. Gut. Was ist Sex noch nicht? Also Sex ist auch nicht einfach nur ein Fortpflanzungstool, die im katholischen Kontext aufgewachsen sind. Es ist ein Tool, ja, das gefällt dir wieder, ne? Ja, ja, die Tools. Ja, es ist nicht einfach nur ein Tool, ja, etwas, was man halt macht, damit es gemacht ist und damit was passiert, rauskommt, ja, so voll effektiv und so, sondern da ist mehr, da steckt mehr dahinter, glaube ich. Glaube ich. Weiß ich eigentlich. Sex ist keine Sünde. Sex ist keine Sünde. Ja, viele sagen, Sex ist Sünde. Und Sex und die rote Farbe und es wird ja immer mit Sünde verbunden irgendwo. Ja. Was ist Sex noch nicht? Sex ist keine Sünde. Und Sex ist neutral in der Sache. Also es ist genauso wie Alkohol. Alkohol ist Alkohol. Ja, es ist weder gut noch schlecht. Sex ist Sex. Weder gut noch schlecht, ist halt einfach Sex. S-E-X, ganz simpel. Oder wie Tabak. Tabak ist weder gut noch schlecht, existiert einfach. Ist etwas, was wir haben können, machen können oder auch nicht. Also Sex ist erstmal was ganz Neutrales. Und ich möchte wirklich diesen negativen Touch von Sex wegnehmen heute, ja, dass ihr das wirklich aus eurem Kopf habt. Sex, was ist denn eigentlich dann Sex? Jetzt eine allgemeine Wahrheit, okay? Aber vielleicht auch ein bisschen persönlich meine Meinung. Sex ist, Hannes, blend's mal ein, Sex ist mega gut. Ja, da könnt ihr natürlich, viele können da nicht mitreden, ja. Nein, ist wirklich mega gut, ja. Sex ist, glaubt mir, ihr müsst gar nicht haben, um zu wissen, dass es mega gut ist. Ey, ohne Scheiß, also ich muss euch was erzählen, ja. Ich war früher, als ich jünger war, 13, 14, war ich in der Tanzgruppe, ja. Jetzt muss ich mich outen, ey. Wisst ihr, wie die Tanzgruppe hieß? Let's Go. Ja, und Ich weiß, ich bin ja überhaupt nicht so der Tänzer, ja. Also hier, ich sehe ein paar Tänzer, aber ich bin echt kein Tänzer, ja. Aber ich habe mein Bestes gegeben, habe da meine Breakdance-Moves gemacht. Also ich hatte nur einen, aber den habe ich gemacht. Und da war dann so unsere Leiterin, ja. Und ich keine Ahnung, ich war 13 oder so. Und da habe ich mit ihr geredet und dann habe ich ihr von meinem schlimmsten Albtraum erzählt. Die größte Angst, die ich in meinem Leben habe. Zu sterben, ohne Sex gehabt zu haben. Zu sterben, und stell dir das mal vor, Katastrophe. Das Beste, was es gibt in dieser Welt, verpasst du einfach. Zack, der Herr nimmt dich weg und dann bist du einfach nicht mehr da und du kannst es nicht mehr genießen. Weil wir alle wissen, im Himmel gibt es das nicht. Ja? Und dann hat sie zu mir gesagt, ey, selbst wenn das passiert, mach dir keine Sorgen. Ja? Stell dir mal vor, das Gefühl eines Orgasmus, das ist, was du im Himmel ewiglich haben wirst. Und dann war ich wieder ganz ruhig. Also, wir alle wissen, gerade dann, wenn man so in die Pubertät kommt und sowas, ja, dann wird das ganze Thema Sex natürlich sehr interessant. Außer du hast natürlich schlechte Erfahrungen damit gemacht, was es leider auch gibt. Aber warum ist Sex mega gut? Weil Sex ein Geschenk von Gott ist. Gott hat Sex geschaffen und Gott hat es gesehen und sah, es war gut. Und wir sagen, es war mega gut. Es ist ein Geschenk für dich und wie mit jedem Geschenk oder mit allem, was man überreicht bekommt, ist die Frage, wie gehst du damit um? Aber wenn du weißt, dass es ein Geschenk ist und dass es etwas sehr Wertvolles ist, dann weiß ich automatisch, ich muss damit vorsichtig umgehen. Ich muss gucken, wem gebe ich es oder mit wem teile ich das und mit wem nicht. Und es ist eine sehr zerbrechliche Sache. Und damit meine ich nicht, dass du dein ganzes Leben hindurch überlegst von den 100 möglichen Partnern, mit denen du Sex haben könntest, mit wem teile ich es, mit wem nicht. Sondern ich rede wirklich von dieser einen Person, mit dem du das oder mit der du das teilen möchtest. Also, es ist ein Geschenk, es ist total wertvoll, es ist total zerbrechlich und dieses Geschenk hat extrem mit dir zu tun. Da kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Also es ist das beste Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Sex ist ein Geschenk Gottes und von Gott geschaffen. Sex ist, was ist es auch noch? Es ist richtig, richtig schön. Sex ist richtig, richtig schön und ich wünsche jedem, der es noch nicht hatte, es in dem Kontext zu haben, wo es romantisch ist, wo es intim ist, wo es geschützt ist, wo es so geborgen ist, ja, wo, ja, keine Ahnung, was man sich so mit so Kerzenlicht und sowas, ja, also in einem schönen Setting, nicht unbedingt besoffen auf der Straße oder sowas, ja, oder keine Ahnung, ja, auf der Toilette in der Disco oder so, ja, oder in der Schule, im Klassenzimmer, Lehrer kommt rein, oh Mann, erwischt, so, ja, das ist nicht so schön. Also dann ist Sex nicht richtig schön. Ja, also es ist wirklich, es ist eine schöne Sache, aber es kommt wirklich darauf an, mit wem du es hast und wo du es hast, in welchem Kontext du es hast. Ja, und ich möchte auch darüber, vor allem heute auch darüber sprechen, warum sagt die Bibel, dass Sex vor der Ehe ein Tabu ist und Sex in der Ehe absolut okay ist. Weil wir hören immer nur dieses Gebot, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben und da hängen sich alle dran auf, ja, ist doch meine persönliche Entscheidung, ich kann machen, was ich will und wenn ich das für richtig halte und es gehört auch zum Erwachsenwerden dazu und so weiter und so fort. Also wir beschäftigen uns heute mit dem Warum, ja, weil einfach nur zu sagen, hey, du darfst nicht, hat noch keinem geholfen. Weil normalerweise, was passiert ist, wenn du sagst, du darfst nicht, dann kommt die Rebellion in einem. Ja, ist ganz normal, dann denkst du dir so, okay, ich darf nicht. Dann scheint es ja was Gutes zu sein. Ne, dann wirst du auf einmal neugierig und dann denkst du dir so, jetzt erst recht, ja? Naja, klar, ich mach's nicht, aber so hintenrum, ja? Genau. Gut, was ist Sex noch? Sex ist extrem wichtig. Ja, ich habe vorhin gesagt, Sex ist nicht einfach nur ein Fortpflanzungstool, aber es dient natürlich trotzdem zur Fortpflanzung. Also, was Gott eigentlich gemacht hat, ist, er lässt uns an der Schöpfung teilhaben. Gott hat den Menschen geschaffen und jetzt sagt er zu dem Menschen, hey Mensch, du darfst mitschaffen, mitkreieren. Also es ist nicht nur so, dass wir alle ein Gedanke Gottes ist und dass Gott uns geschaffen hat per Wort, und er sprach und es wurde, sondern jeder ist irgendwie durch Sex entstanden. Hoffe ich. Jeder ist durch Sex entstanden. Ja, also es, das ist eine Grundvoraussetzung, damit was passiert. Also damit du wirst, damit ein Mensch wird. Ja, Abraham und ihr kennt ja alle den Vater Abraham. Abraham hatte lange keine Kinder. Der war über 80 Jahre alt und hatte immer noch keine Kinder. Und Gott hat ihm immer versprochen, hey Abraham, du wirst Kinder bekommen. Ja, aber wenn der Abraham nicht mehr geschlafen hätte mit der Sarah, wäre das nie passiert. Also Gott hat zwar gesprochen, du wirst ein Kind bekommen und ich werde deine Nachkommenschaft zahlreich machen, aber trotzdem musste Abraham gehorsam sein und glaubt mir, ab einem gewissen Alter ist Sex ein Gehorsamsschritt. Ja, schau dir alle. Ja. Wieso gehorsam? Ich will doch. Ja, ab einem gewissen Alter willst du vielleicht nicht mehr so. Ja, aber gut, Abraham war da in der Sache wirklich stabil, gehorsam. Sarah, heute ist wieder der Tag und Sarah wusste, alright, im Glauben, ich schaue nicht dich an, Abraham, ich schaue Gott an in der ganzen Sache. Ja, damit es auch alles klappen kann. Nein, da war ich die Liebe im Spiel. Aber gut. Ja, also ihr seht, es ist extrem wichtig, ja, und uns, ja, die Menschheit würde nicht existieren, wenn es keinen Sex geben würde. Also es ist extrem wichtig, notwendig. Und dann, was ist Sex noch? Es ist das Beste, was ich geben kann. Also das sagst du. Das Beste, was du geben kannst. Das Beste, was ich geben kann. Und ich möchte hier über drei Dinge sprechen. Einmal über das Ich, dann über das Beste und über das Wort Geben. Was hat Sex mit dem Wort Ich zu tun? Wie ich vorhin schon sagte, Sex ist ein Geschenk. Ein Geschenk von Gott, das jeder Mensch bekommen hat. Und ich möchte es ein bisschen erklären. 1. Mose 1, 27 steht Folgendes. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Also ihr seht, wir sind einmal nach dem Bild Gottes geschaffen worden. Das ist unsere Identität. Also Identität kommt mit dem, der dich geschaffen hat, der dich gemacht hat, hat dir einen Namen gegeben und er hat dich in einer bestimmten Weise geformt, entwickelt, hat dir Gaben gegeben, Persönlichkeit gegeben und so weiter. Das bist du. Also du kommst von Gott, du kommst nicht von Affen, ich muss dich leider enttäuschen, ja, sondern du bist eine Erfindung, du bist ein Gedanke Gottes. Natürlich jetzt der Mensch als Spezies, aber auch du als Person. Du bist einzigartig, es gibt keinen, der so wie du bist, ja. Du bist einzigartig in deiner seelischen Konstellation, in deiner körperlichen Konstellation, selbst bei Zwillingen ist das so. Ja, und natürlich auch in unserer geistlichen Konstellation. Wir sind alle komplett unterschiedlich, voneinander anders. Aber wir alle sind von Gott geschaffen als Ebenbild von ihm. Also es bedeutet, dass wir ein moralisches Verständnis haben, was Tiere zum Beispiel nicht haben in der Form. Ja, wir haben ein Verständnis von dem, was gut ist. Wir können lieben, wir haben Werte, ne? Wir haben ein ethisches Verständnis, das haben Tiere nicht und das haben wir aber. Und weil wir nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind, seinem Ebenbild. Und das Zweite ist, wir wurden als Mann und Frau geschaffen. Jeder ist entweder Mann oder Frau. Egal, ob du damit happy bist oder nicht. Wenn du als Junge zur Welt kommst, bist du ein Junge. Und als Junge bist du anders als ein Mädchen. Und ich weiß, dass das ist die Identität, die Grundidentität von dir. Du bist einmal Ebenbild Gottes und du bist entweder Mann oder Frau. Du bist nicht von deiner Identität her das, was du tust, was du arbeitest. Zum Beispiel bin ich jetzt Pastor oder sagen wir mal, er ist Designer. Aber daheim bei seiner Frau ist er nicht Designer. Oder? Ist nicht so, dass du die ganze Zeit mit deiner Frau irgendwelche Flyer machst oder so ein Zeug. Ja? Ich glaube, ihr habt anderes zu tun. Also, aber was ist der Benny immer? Egal wo er ist, was bin ich immer? Egal wo ich bin immer Mann. Ich bin immer Mann, das kann ich nicht einfach ablegen, das bin ich einfach. Das bin ich. Das ist, aber Beruf ist etwas, was du tust und wenn du aufhörst, es zu tun, dann bist du es auch nicht mehr. Verstehst du? Also deine Grundidentität, Mann oder Frau. Und was ich schon ein bisschen krass finde, dass momentan in der Gesellschaft, in der wir leben, gerade jetzt, was auch an Schulen geschieht und sowas, mit der Frühsexualisierung, ja, mit den Kids zu erklären, hey, du kannst aussuchen, was oder wer du bist. Du kannst aussuchen, ob du ein Mädchen sein möchtest, ein Junge sein möchtest. Finde ich absurd, den Gedanken. Weil per Schöpfung wissen wir, wer wir sind. Ich muss bloß mal den Blick nach unten werfen und ich weiß ganz genau, wer ich bin. Ja, das kann auch keiner verleugnen, was da ist oder was da nicht ist. Also wir wissen, wer wir sind, von Gott her. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es so ist und dass wir uns so annehmen, wie wir sind. Ich finde es eine Katastrophe, dass heute Leute kommen und sagen, aber ich fühle mich nicht mehr so. Ich fühle mich wie eine Frau. Wie kann ein Mann bitte sagen, dass er sich wie eine Frau fühlt oder eine Frau sagen, dass sie sich wie ein Mann fühlt? Das ist unmöglich, weil du einfach nicht das andere Geschlecht bist. Wenn du es nicht bist, dann ist es einfach nur eine Annahme, wie sich eine Frau fühlen könnte. Aber du weißt nicht tatsächlich, wie sich eine Frau fühlt. Also belügst du dich selbst in dem. Also vielleicht möchtest du etwas fühlen, fühlst dich so, wie man eine Frau präsentiert, aber du kannst nicht fühlen, wie eine Frau fühlst, wenn du Mann bist. Und auch das nochmal psychologisch da aufzuarbeiten, es ist ein völliger Humbug zu sagen, ich fühle mich anders und deswegen werde ich anders. Warum hat Sex so sehr mit unserer Identität zu tun? Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn es eine Sache gibt, nur eine Sache, die du löschen kannst aus deinem Leben, die schlimmste Sache, die je passiert ist, zu 99%, wenn du in der Menschheit, in der gesamten Menschheit die Frage stellst, völlig unabhängig von der Kultur, völlig unabhängig von der Sprache, vom Aussehen oder sonst was, wenn es die eine Sache gibt, dann ist es meistens etwas Sexuelles. Das Schlimmste, was dir je geschehen ist, ist normalerweise immer etwas Sexuelles. Weil es ein Eingriff in deine Identität ist. Es gibt Sünden und Sünden sind alle gleich vor Gott. Ja? Sünde ist Zielverfehlung und Sünde ist nicht gut. Sünde ist schlecht für dich. Also geistlich gesehen. Aber natürlich ist es was anderes, wenn ich lüge. Die Konsequenz davon ist was anderes, als wenn ich jemanden missbrauche. Das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, oder wenn du belogen wirst oder missbraucht wirst, die Konsequenz ist eine ganz andere. Also sehen wir hier auf der Erde, hat jede Sünde eine andere Konsequenz. Geistlich gesehen ist es alles Zielverfehlung und eine Gesetzesübertretung und eine Verletzung von den Geboten Gottes, das wissen wir auch. Aber trotzdem, jetzt nochmal hier, Sünde hat eine tiefere Konsequenz, also Sex, also sexuelle Sünden haben tiefere Konsequenzen als andere Sünden. Und es verletzt einen viel, viel, auf einer viel tieferen Ebene als alles andere, was du tun kannst. Wenn jemand sexuell missbraucht wird oder vergewaltigt wird oder wurde, dann ist es ein Eingriff in die Persönlichkeit, es ist eine Zerstörung deiner selbst oder der jeweiligen Person. Und oft ist es so, dass auch solche Täter selber missbraucht worden sind oder selber vergewaltigt worden sind. Warum ist es so? Weil wenn du Sex hast, Sex ist das Intimste, was du zu geben hast. Du kannst nichts Intimeres geben. Es gibt nichts Intimeres. Dich komplett auszuziehen und diesen Akt zu vollziehen, ist das Tiefste, was ein Mensch erleben kann und geben kann. Und deswegen hat es, weil es so sehr mit dir und deiner Person zu tun hat. Und das Schlimme ist, dass viele Menschen denken, dass Sex lediglich ein körperlicher Akt ist. Aber Sex ist nicht nur ein körperlicher Akt, sondern Sex betrifft deinen Körper, deine Seele und deinen Geist, den kompletten Menschen. Wenn du Sex hast, hast du als kompletter Mensch diesen Kontakt. Nicht irgendwie einfach nur eine körperliche Geschichte, sondern es ist viel, 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 viel tiefer. Deswegen, wenn es in einem geschützten Rahmen stattfindet, kann es die schönste Sache sein, die es gibt. Da lacht der Dachi. Ist so, das Schönste, das Beste, wenn da auch noch Liebe dabei ist, ich meine, echte Liebe, Agape-Liebe, Liebe, die es sich gibt, dann ist es das Schönste und das Beste. Aber auf der anderen Seite, wenn es in einem falschen Rahmen geschieht und wenn du mit einer Person Sex hast, die danach dir das Herz bricht auf emotionaler Ebene, dich vielleicht betrügt und mit jemand anders durchbrennt oder nie wirklich in dich verliebt war, ich meine verliebt vom nicht Liebe als Gefühl, sondern per Entscheidung, Ich bin mit dir, ich gehöre zu dir. Wisst ihr, was passiert mit deinem Herz? Dein Herz zerbricht. Mit jeder Person, mit der du Sex hast, gibst du ein Stückchen deiner Identität ab. Und irgendwann, nach der ganzen Strecke und deinen ganzen Sexualpartnern, stehst du da mit nichts mehr in der Hand. Du hast alles, was du bist, deine Identität, hast sie einfach verschwendet und dahingegeben. Am Schluss weißt du nicht mal mehr, wer du bist. Weil Sex eben nicht nur eine körperliche Sache ist, sondern es hat so sehr mit deiner Seele und mit deinem Wesen zu tun. Ja, und auch Männer brauchen mir nichts erzählen. Ich weiß ganz genau, wie das ist für uns Männer. Es ist Bestätigung. Es ist Anerkennung. Es ist, wenn du Sex hast in der Welt, du führst es auf wie so eine Trophäe. Ja? Ich meine, Männer übertreiben immer bei Sex. Ja? Die übertreiben echt. Auch mit wie vielen hattest du schon Sex? Ja? Der Mann wird immer ein bisschen aufrunden, die Frau eher abrunden. Das ist ganz normal. Ja, das wissen wir. Weil es auch beim Mann mit Identität zu tun hat. Und wenn du dann ständig Sex hattest mit allen möglichen und vielleicht die Frauen dich verlassen haben oder du die Frauen verlassen hast, am Schluss bist du ein Häufchen Elend. Und schau mal am Nachmittag RTL 2 an und dann weißt du, was geschehen kann. Und dann denkst du dir so, naja, das ist halt RTL 2. Ja, das kannst auch du sein am Ende. Das ist ja auch der Grund, warum das so viele Leute anschauen, damit sie nicht auf sich selbst schauen müssen. Ja, so, und sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen müssen. Deswegen steht in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes, ist doch total interessant, ist außerhalb des Körpers. Vielleicht können wir das auch einblenden. 1. Korinther 6, 18. Also jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Hier sehen wir wieder dieses Ding. Unzucht bedeutet sexuelle Ausschweifung in jeglicher Form. Ja? Und wenn du Unzucht hast, dann sündigst du gegen dich selbst. Also das geht voll gegen deine eigene Persönlichkeit. Alle anderen Sünden sind außerhalb von dir, aber das ist, was dich im Kern in deiner Persönlichkeit zerstören kann. Aber in dem richtigen Kontext, nochmal, in dem Rahmen, wie Gott es auch so geschaffen hat, wenn du dann Sex hast, kann es heilend sein, kann es in der richtigen Art und Weise bestätigend sein, kann es das Schönste sein, das Beste sein. Also wir sehen, dieses Ich spielt eine ganz große Rolle. So, dann das Nächste ist das Beste. Das Beste bedeutet, es gibt nichts Besseres, als dein Herz zu geben. Nochmal, Körper, Seele und Geist. Deine ganze Seele ist involviert, dein Geist ist involviert. Du hast nichts Besseres zu geben, als dich und dein Herz. Und die Bibel sagt, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Denn aus dem Herz, und das ist doch total interessant, nehmen wir mal Herz und Sex. Und Sex hat direkt mit deinem Herzen zu tun. Aus deinem Herz entspringt die Quelle des Lebens. Also ihr seht, auch da wieder, wenn du jemandem dein Herz gibst, dann ist das fängt dann an mit einem Date. Ja, du hast ein Date. Ja, und man versteht sich gut. Ein Kumpel von mir hatte jetzt letztens ein Date über Tinder ausgemacht, der ist kein Christ an der Stelle, aber gut, ja, über Tinder, ja, und hat da jemanden kennengelernt, eine ganz nette Dame, und da habe ich gesagt, naja, über was habt ihr euch unterhalten, ja, und dann haben sie sich über Politik unterhalten und was weiß ich, so auf ein Date über Politik, na gut, und so mal die Basics abgeklappert, so, ja, passt das überhaupt allgemein generell so zusammen, ja, also so, es fängt oberflächlich an, und dann in dieser Beziehung geht es Stückchen tiefer, ja, dann fängt man an über seine Erlebnisse, über seine Familie und sowas zu sprechen und irgendwann kommt man immer tiefer, dann öffnet man, macht man sich verletzlicher, spricht über Wunden, man vertraut sich der anderen Person an, irgendwann erzählt man sich Geheimnisse, ja, 5 Stunden in der Nacht, die Beine gehen nur noch so und du auf dem Bett, ja, und So, und dann, ja, oder diese Position, du bist schon am Schlafen und alles ist auf Lautsprecher und der ist immer noch da und irgendwann hörst du auf der anderen Seite, penn schon weg, ja, und es ist, wird immer intensiver. Und irgendwann kommt es dann zu dem Punkt, was kommt denn dann? Irgendwann, wenn es nicht mehr tiefer geht, ja, dann kommt Sex. Dann sollte doch eigentlich Sex kommen. Leider ist es oft andersrum. Ja, erstes Date, Sex. Und dann geht man gar nicht mehr tiefer, ja? Das war's. Ich kenn dich. Also wir sehen, kennt ihr dieses Sprichwort, das Beste kommt zum Schluss? Lasst uns das so halten mit Sex. Das Beste kommt zum Schluss. Und da musst du erstmal wirklich jeden Schritt gegangen sein. Verliebt, der erste, verlobt, der zweite Schritt, verheiratet, der dritte Schritt. Und dann, Papa, Baby, Hochzeitsnacht, Honeymoon. Und dann kommt das Feuer. Und ich will es euch schmackhaft machen. Aber normalerweise, wenn ihr die meisten Paare fragt, Hochzeitsnacht, da geht leider nichts. Also ich möchte auch mal so ein bisschen das Feuer rausnehmen aus der Sache. Ja? Hochzeitsnacht, bis 4 Uhr morgens gefeiert und dann kommst du heim, da läuft nichts. Glaubt mir. Außer du bist wirklich, wirklich, in der Bibel, da heißt es, da steht übrigens Folgendes in der Bibel, das muss ich euch sagen, ey. Es ist so geil, die Bibel ist so cool, ja. Da steht, wer vor Verlangen brennt, der heirate. Und dann gibt es so manche Männer, die brennen vor, oder auch Frauen, die brennen vor Verlangen. Und wenn du so richtig, richtig brennst, ja, vielleicht dann klappt es, wenn der Partner dann natürlich auch. Aber ansonsten musst du auf den Honeymoon warten und wenn nicht halt, ja, das Beste draus machen, ne. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 3. Also ich, das Beste und geben. Geben. Geben ist seliger als nehmen. Amen. Bei Sex oder überhaupt bei Beziehungen geht es nicht ums Nehmen, sondern es geht ums Geben. Und ich glaube, das ist, was Sex wirklich schön machen kann, wenn es für dich nicht darum geht, dass du befriedigt wirst, dass du die ultimative Erfüllung und Erfahrung hast, dass du in den wie so eine Rakete nach oben, pam! Ja, ihr seid solche Schweine, alle wieder. Sondern es geht darum, dass du dich gibst, dass der andere dieses Erlebnis, also dass du dich teilst, dein Herz, also wie gesagt, nicht nur körperlich, sondern dass du dein Ein und Alles teilst. Diese Einstellung sollten wir haben. Das Problem ist, warum Leute schlechte Erfahrungen mit Sex haben, weil Sex oft eine sehr egoistische Geschichte ist. Weil es für die Person eigentlich nur um, Hauptsache ich habe jetzt meinen Spaß, Hauptsache ich. Deswegen dauert oft der Sex auch nicht sehr lang. Ja, Hauptsache ich habe meinen Spaß. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass der andere befriedet wird. Dass der andere dich kennenlernt, dich lieben lernt. Dass man sich gibt und zwar voll und ganz. Alles, alles. Und glaub mir, dich komplett zu geben ist eine sehr gefährliche Sache. Mega gefährlich. Weil das bedeutet, du offenbarst dich komplett. Du lässt sprichwörtlich alle Hüllen fallen. Nicht nur, dass du tatsächlich alle Hüllen fallen lässt, sondern du machst einen Seelenstripty. Du lässt alles fallen. Du offenbarst dich komplett. Und das willst du nicht mit so vielen Menschen machen. Das mach wirklich nur mit einer Person. Eine Person, der du vertraust. Eine Person, die das auch wertschätzt. Ich finde es mega wichtig, dass das Gegenüber dich wertschätzt. Hat der oder diejenige, mit der du Sex hast, hat diese Person das verdient? Hat sie dich verdient? Und deswegen ist es mir so wichtig, einfach, es geht ums Geben. Und wenn wir uns geben, gebe dich jemanden, der ein Verständnis von Moral hat. Gebe dich jemanden, der Gott kennt. Ich finde es mega wichtig. Eine Person, die Gott nicht kennt, du bist automatisch nicht auf derselben Ebene. Und vielleicht hat diese Person ein komplett unterschiedliches Wertesystem als du. Und würde dich auch in einer ganz anderen Art behandeln, als du die Person behandeln würdest. Es ist mega wichtig, wem du dich gibst. Und wo du dich schlussendlich komplett gibst. Und deswegen sollen wir keinen Sex vor der Ehe haben. Nicht einfach, hey, hab keinen Sex vor der Ehe. Deshalb sollen wir keinen Sex vor der Ehe haben, weil es eigentlich etwas Gutes ist. Gott möchte uns damit schützen. Gott möchte uns damit, möchte, dass wir glücklich sind. Gott möchte das Beste für uns. Und deswegen sagt er, hey, hör auf, mach das nicht. Probier dich nicht mit sämtlichen Leuten aus, sondern finde diese eine Person, die dich liebt, die dich wertschätzt, die dir treu ist, bis dass der Tod euch scheidet in guten wie in schlechten Tagen. Ja? Und mit der kannst du Sex haben und du kannst dich voll geben und so weiter und so fort. Und dann wird es eine gute Sache sein. Ich persönlich, kleiner Erlebnisbericht von mir, Lebensbericht, ich habe das nicht gemacht. Ich hatte Sex mit unterschiedlichen Partnerinnen und eben aufgrund dieser Rebellion in mir, ich war einfach sehr neugierig und mir wurde ständig gesagt, es ist nichts Gutes, nichts Gutes, nichts Gutes. Und dann bin ich ausgebrochen irgendwann und habe mir gedacht, okay, gut, das möchte ich selber erfahren und erleben. Und ich muss euch sagen, in dem Moment mag es vielleicht berauschend sein und schön sein und so weiter und so fort, aber schlussendlich zerstört es einen. Und ich kann euch wirklich aus der Erfahrung, da hinten sitzt meine Frau, kann euch aus Erfahrung sagen, du musst auch in der Ehe dann Dinge aufarbeiten. Weil das hängt nach. Wenn du ein Leben davor hattest, das hängt nach und es beeinflusst die Sexualität in der Ehe. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal was an die Männer sagen, vor allem auch an die Männer. Pornografie. Glaube nicht, dass das Thema Pornografie sich lösen wird, wenn du heiratest, weil du dann einfach Sex haben kannst. Das geht weiter. Und Pornografie, du stumpfst ab, wenn du dir das die ganze Zeit so ein falsches Bild von Sex reinziehst. Ihr kennt den, wie heißt der, Hugh Hefner. Kennt ihr den? Und der Typ hat Folgendes gemacht. Der hat sich ständig Pornos reingezogen und er hat ja Frauen ohne Ende bei sich im Haus gehabt. Playboy, ne? Ihr kennt die ganzen Häschen da, hat er bei sich gehabt. Und was ist dann passiert? Der Typ konnte keinen Sex mehr, er konnte die schönsten Frauen vor sich haben, der konnte keinen Sex mehr haben mit diesen Frauen, weil er so sehr in Pornografie steckte. Das bedeutet, er konnte nur noch seinen Höhepunkt erlangen, wenn er Pornos anschaut. Und da kann die Frau so schön sein, wie sie will. Warum ist das so ein Problem mit der Pornografie? Weil bei der Pornografie geht es nicht ums Geben, sondern nur ums Nehmen. Es geht nur ich. Und deswegen ist es so ein Killer. Es killt, es zerstört jede Form der Liebesbeziehung. Ehe kannst du in die Tonne treten, wenn du in Pornografie steckst. Und deswegen ist es so wichtig, dass man davor schon, bevor man in die Ehe geht, dass man diese Sachen geklärt hat. Weil wenn es ums Geben geht, dann du möchtest ja das Beste von dir selbst geben. Nicht irgendwas Dreckiges. Und somit kann ich von eigenen Erfahrungen sagen, es hat Zeit gebraucht, bis ich auch meine Sexualität wieder in den Griff bekommen habe. Und es sich normalisiert hat und Gott hat er geheilt und Gott hat auch bei mir Wunden verschlossen. Jetzt, als ich Jugendpastor wurde, habe ich zu Blanca, noch davor habe ich zu Blanca gesagt, naja Blanca, wir werden uns jetzt mal darauf einstellen, dass es nicht so sein wird, dass alle rein in die Ehe gehen werden, sondern es wird auch normal sein, dass einfach Leute Sex vor der Ehe haben werden. Und es ist einfach so, es ist ganz normal. Shit happens, sagt man. Oder aus Unwissenheit oder was auch immer. Es hat dich einfach was überkommen. Und mir ist wichtig, dass auch in einer Gemeinde diese Themen offen angesprochen werden. Dass es kein Tabuthema ist. Dass es nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass man offen damit umgeht, ohne dabei gerichtet oder auch verbal zerstört wird. Dass man über den anderen lästert und so weiter. Das ist, auch hier in Gemeinde sollte es einen geschützten Rahmen haben. Mir hat es damals wirklich gefehlt. Ja, da musste ich sofort Angst haben, irgendwie rausgekickt zu werden. Ja, wenn man fällt, und das sagt die Bibel, ist Gott gnädig, er hilft dir wieder auf, du darfst wieder aufstehen. Und da ist ein Weg raus, auch wenn du in Pornografie gefangen bist, in irgendwelchen Süchten gefangen bist. Gemeinde ist nicht da, den Stein zu werfen und dich zu zerstören, sondern die Gemeinde ist hier, dass du auferbaut wirst, dass du geheilt wirst, dass du weiterkommst im Leben. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, hey, U-Turn ist ein Rahmen, wo man echt sein kann, authentisch sein kann, wo man sich mitteilen kann, ja, wo man einander hilft und auf den Weg bringt. Und das möchte ich auch, dass das wirklich so das bei uns allen im Herzen ist. Ja, dass wir einfach offen mit den Dingen, wenn Sünde in diesem Bereich da ist, neigen wir dazu, das im Finsteren zu lassen, das uns zu isolieren, das zu verbergen und ein Geheimnis draus zu machen. Aber es ist am Ende überhaupt nicht gut. Weil erst wenn Licht ins Dunkle kommt, dann kann auch Heilung geschehen, dann kann auch eine Veränderung kommen in deinem Leben. Und da möchte ich einfach sagen, hier, wir als Gemeinde, wir leben das so. Oder versuchen, so zu leben. Stets, natürlich. Und jetzt möchte ich mal kurz an den Benny weitergeben, weil Benny, mein Bruder, der hat eine andere Vergangenheit als ich. Der hatte nur mit einer Sex. Ne? Aber da wird er ein bisschen was dazu erzählen. Also wie schafft man es, auch rein in die Ehe zu gehen? Ich kann euch nicht sagen, wie es geht, weil ich es nicht geschafft habe. Ja? Oder beziehungsweise ich könnte euch schon theoretisch sagen, wie es geht, aber der Benny kann euch auch ganz praktisch sagen, wie es geht. Auch an der Stelle, bevor ich jetzt an Benny übergebe, nochmal. Es ist kein Selbstläufer. Ja? Aber es ist auch nichts Schlimmes, wenn du nicht rein in die Ehe gegangen bist, weil es da Vergebung gibt.
Danke, Manu. Ja, ich habe mir echt öfters überlegt, okay, woran liegt es? Und ich glaube, die krasseste, wie sagt man, das krasseste, was ich für mich mitgenommen habe, war, also wenn dadurch, ich hatte zwar keinen Sex vor der Ehe, aber es war nicht mein Verdienst, sondern es ist Gottes Gnade. Und ich denke, das ist das Allerwichtigste, dass man einfach weiß, okay, ich alleine mit eigener Kraft, ich werde es nicht schaffen. Ich werde es auch nicht schaffen, mit eigener Kraft von Pornografie loszukommen, sondern es ist Gottes Gnade. Ich bin immer abhängig. Und ich denke, das hat mich gerettet aus vielen Situationen. Also ich würde echt sagen, ich will mir nicht diese ja, ich will mir nicht diese Krone selber aufsetzen, sondern es ist echt Gottes Gnade. Und ich bin dankbar, dass es so geworden ist, aber dennoch gibt es praktische Tipps. Und der eine Tipp wäre, flieh der Versuchung. Also jetzt mal richtig voll überspannt, wenn du in den Puff gehst, ja, und selbst wenn es nur mit Freunden ist, und ich weiß, es kommt viel oft, gerade bei Jungs in Gruppen kommt es oft vor. Ich habe jetzt mich auch letztens wieder mit einem Kumpel unterhalten. Er ist zwar kein Christ, aber es ist ziemlich normal. Es wird zwar nicht so viel darüber geredet, aber es ist ziemlich normal. Jeder war schon mal im Puff. Vielleicht hat er keinen Sex gehabt, aber er war im Puff. Aber wenn du schon mal dort bist, dann wundere dich nicht, wenn es passiert. Oder wenn du alleine mit einem Mädel unterwegs bist und du weißt, du bist schon voll heiß auf die, dann wundere dich nicht, wenn es auf einmal passiert. Weil es ist einfach, wie der Manu gesagt hat, es ist natürlich, dieses Bedürfnis ist da. Und deswegen flieh der Versuchung. Ich denke, und das andere für mich war dann auch schwer, wenn du dann wirklich die Frau hast. Ne? Es ist ja, wir sprechen ja jetzt von Frauen, die Gott nicht kennen und die, wo du selbst eh weißt als Christ, ja okay, mit der will ich eigentlich nur Sex haben, so in der Richtung, oder mit der will ich nur rummachen. Also es ist sowieso nur nehmen. Aber dann, wenn du eine Frau kennenlernst, die wirklich Gott kennt und Gott liebt, da ist es genauso schwer, weil da musste ich lernen, dass es heißt, das Größte, was ich vor der Ehe meiner Frau geben kann, ist nicht mich ihr zu geben, sondern mich vor ihr Gott zu geben. Indem ich sage, okay, Gott ist mir wichtiger. Und ich denke, das war irgendwie das, was uns gerettet hat. Und das würde ich jedem einfach so mitgeben, Das Beste, was du deiner Frau geben kannst, bevor du heiratest, ist, dich vor ihr Gott zu geben und zu sagen, okay, ich stelle Gott über dich und sehe dich als Geschenk an. Und ich will mir einfach gewisse Dinge für die Ehe aufheben. Für mich war das zum Beispiel, es kann jeder individuell entscheiden. Für uns war das so, okay, wir wollten nicht in einem Bett übernachten. Ist jetzt keine, steht nirgendwo in der Bibel, dass das keine Sünde ist. Aber es war einfach, wo wir gesagt haben, ey, das wollen wir uns für die Ehe aufheben. Nehmt euch ruhig Geschenke mit, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ihr werdet voll davon profitieren und ihr werdet es im Nachhinein viel mehr schätzen.
Vielen Dank. Und es ist auch nicht so, dass, dass wir dann sagen, oh, wenn du das noch nicht hattest, ja, Sex vor der Ehe, dann hast du was verpasst. Oder das muss ich, schade, Mensch, und ich habe das nie gehabt und jetzt kann ich anderen in der Sache nicht helfen und ich kann mich nicht reinfühlen in der Seelsorge und so. Das ist völliger Mist. Ja, ich würde niemals zum Benni sagen, Mensch, komm, ey, hab Sex, ja, damit du auch danach den Leuten ordentlich dienen kannst, ja. So ein Blödsinn, ja. Ja, dass du einfach diese Erfahrung auch hast und da wirklich dann auch Hilfestellung geben kannst. Ja, also so ein Mist, ja. Also das, ja, also so ist es nicht. Also ihr seht, ich finde es total gut, was der Benni gesagt hat und die Bibel sagt es so oft, flieh der Unzucht, renn weg davor. Wie, kennt ihr den Josef aus der Bibel? Ja, der Josef, ein Mann von schönem Aussehen. Ich glaube, die Frauen, die haben sich gedacht, Mensch, da kommt der Josef. Ja. Und dann war da der Josef, der Josef, ey. Bei der Frau des Potiphars. Und der Potiphar war halt gerade nicht daheim. Ja. Und der Josef war halt der Hausbursche. Und halt ein recht attraktiver Kerl. Da hat die Frau sich gedacht, Mensch, Josef, komm mal her. Ja, und da war es halb nackt da gestanden. Und der Josef hat ihn gesehen. Und hat er da gesündigt? Nein, er hat noch nicht gesündigt. Weil es hat viel mit deinen Gedanken, du kannst was sehen und dabei sündigen, du kannst was sehen und nichts. Und hat er angeschaut und hat dann überlegt, nehme ich es auf mit dem Feind oder nicht? Und er wusste, wenn eine Frau kommt, du wirst niemals gewinnen. Also ist er gerannt und ist weggerannt und zieh hinterher so, nein, Josef, bleib da und packt ihm am Gewand und der Josef mit aller Gewalt und Power und das Gewand ist geblieben, der Josef war weg. Ja, und ich glaube, das ist ein echt gutes Beispiel, der Josef, ja, wie man einfach reinbleibt und heilig bleibt. Ganz im Gegenteil zu Simson, weil der Simson ist den gegenteiligen Weg gegangen. Der Josef ist in die Richtung und der Simson ist voll drauf zugelaufen. Ja. Der hat quasi, wie der Benni das gesagt, der hat das gesucht. Der Simson hat es gesucht. Der hat im Puff, ja, wenn man es mal so, wie du es so gesagt hast, Bordell, ja, er hat es aufgesucht. Ja, er wollte fast schon in diese Versuchung kommen, um danach bei Gott sich zu rechtfertigen. Aber Gott, ich konnte nicht anders so. Ja, und wisst ihr, wenn ihr seht mit Simson und der Delilah, ja, und da gibt es Schritte, die du gehst Richtung Versuchung. Und es fängt in deinen Gedanken an. Du fängst an, mit dem Gedanken zu spielen. Jonglierst. Und irgendwann sprichst du darüber, zu dir selbst natürlich. Ja? Wäre das was? Und irgendwann, ja, hat schon, irgendwann wird aus dem Wort eine Tat. Also erst ein Gedanke, dann ein Wort, dann eine Tat, dann der erste Schritt, der zweite, der dritte. Und glaub mir, hey, Gott gibt uns so viele Chancen umzukehren. Gott gibt uns ganz viel Zeit umzukehren. Aber ein Schritt nach dem anderen. Und Simson ist dort hingegangen, bewusst. Aber lasst uns wie Josef sein. Auch für Simson gab es Vergebung, auch für Leute wie Simson. Ich war so ein Simson, ja. Auch für mich gab es dann Vergebung. Ja. Gott vergibt, weil Gott uns liebt. Und Gott kann dich wiederherstellen, heilen innerlich. Wenn du irgendwo dein Herz weggegeben hast, deine Identität kaputt ist, Gott kann das Ich, deine Identität wiederherstellen. Und ich möchte aber wirklich, dass wir auch als Christen sensibel mit dem Thema Identität und Sex umgehen, weil es werden viele Menschen die Gemeinden aufsuchen, die transsexuell sind, die homosexuell sind. Und an der Stelle möchte ich einfach nochmal sagen, egal was für eine, wie die Leute gepolt sind, ja, oder was da in der Persönlichkeit ist. Wir lieben Menschen. That's it. Egal, ob diese Menschen homosexuell sind, transsexuell sind, transgender und was weiß ich, was es da alles gibt, ja. LGBT, ja. Wir lieben die Menschen. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir diese Menschen auch annehmen. Ja, und nicht von vornherein erstmal hier, keinen Raum für dich. Natürlich, da ist Raum. Ja, da ist Raum auch für solche Menschen. Aber wir sind Gemeinde und Gemeinde, wir haben das Wort Gottes. Und Gemeinde ist gebaut auf dem Wort Gottes, auf der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass LGBT nicht normal ist, sondern es ist etwas, was nicht der Schöpfungsordnung und der Norm entspricht, weil Gott uns eben als Mann und Frau geschaffen hat und Gott es so vorgesehen hat, dass Mann mit Frau Sex hat, nicht Mann mit Mann oder Frau mit Frau. Und auch da möchte ich nochmal sagen, nur weil die Masse sagt oder die Gesellschaft sagt, das ist okay, bedeutet es nicht, dass es okay ist. Auch an der Stelle nochmal, als Paulus die ganzen Briefe geschrieben hat, das war in einer Zeit, wo das Römische Reich da war. Und im Römischen Reich, glaub mir, da ging es ab. Wer hat mal Spartakus gesehen, ja, bei den Griechen und Römern? Hey, da, Sodom und Gomorra, ich meine, schau dir Spartakus an. Ich meine, du kommst von einer Szene in die nächste, da können wir ja wieder ein neues Thema anfangen hier mit Filmen und so. Egal, aber wir wissen, dass damals das ganz normal war mit der Homosexualität und so. Und trotzdem hat Paulus geschrieben, das entspricht nicht der Norm. Und auch wir dürfen klar sein in dieser Überzeugung, in dieser Wahrheit. Weil ich damit erstmal niemanden persönlich angreife, sondern das ist einfach so. Das ist, was meine Überzeugung ist, das ist, was ich glaube. Und diese Meinungsfreiheit darf ich haben. Ich muss den anderen natürlich mit seiner Meinung, mit seiner Auffassung stehen lassen. Aber trotzdem, wenn Leute hier in die Gemeinde kommen, das ist der Wert, das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Aber an der Stelle möchte ich nochmal kurz Römer 1 erwähnen. Und dann hören wir auf und dann werden wir nochmal Worship machen. Römer 1 steht Folgendes. Es steht davon, dass Gott den Menschen dahin gegeben hat, eines verworfenen Sinnes, damit Mann mit Mann Schande treibt und Frau mit Frau Schande treibt, so wie es sich nicht geziemt. Und bevor das geschrieben steht, spricht Paulus davon, dass eine gewisse Form des Götzendienstes stattgefunden hat. Wisst ihr, was passiert ist? Der Mensch hat nicht mehr Gott als Schöpfer angesehen. Und aufgrund dessen, dass er nicht mehr den Schöpfer als Gott gepriesen hat, sondern Schöpfung zu Gott gemacht hat, ist wirklich wichtig, hört mir zu. Der Mensch hat sich Tiere genommen, hat sich irgendwelche Sachen gebaut und hat diese Sachen zu Gott gemacht. Und wir wissen alle, dass Schöpfung nicht Schöpfer ist, dass Gott Gott ist und das Geschaffenes nicht Gott ist. Aber wenn du hingehst und sagst, der Stuhl ist mein Gott, und dann betest du diesen Stuhl an, und du opferst diesen Stuhl, und du tust alles für diesen Stuhl, dann wirst du wieder Stuhl. Wenn du das mit einem goldenen Kalb machst, so wie die Israeliten das gemacht haben, dann wirst du zu dem. Wenn du das mit Geld machst, dann wirst du zu dem. Aber wisst ihr, wer der Gott der westlichen Welt ist, den die meisten anbeten? Das eigene Ich. Humanismus bedeutet, der Mensch steht im Zentrum von allem. Was hier passiert, ist nicht irgendwie wie in Indien, dass Kühe angebetet werden oder wie in anderen Ländern, ja, sondern hier in der westlichen Welt geht die Anbetung zum Menschen. Du machst dich zum Zentrum. Und dann, wenn du das tust, entfernst du dich von der Wahrheit, von dem der Wahrheit ist und Wahrheit geben kann. Du verlierst dich, weil du, sind wir doch mal ganz ehrlich, ja, du machst Fehler. Du bist nicht vollkommen. Wenn du selbst auf eine Situation in der Vergangenheit zurückschaust, dann wirst du diese Situation niemals perfekt analysieren können, weil du immer eine falsche Sicht hast oder nur eine sehr einseitige Sicht. Also wir sind nicht vollkommen, wir haben nicht die volle Wahrheit gepachtet. Und wenn nicht die volle Wahrheit da ist, wenn du die ganze Zeit eine Lüge oder eine Halbwahrheit anbetest, wenn du nur noch das tust, was du meinst, das richtig ist, und sind wir doch mal ganz ehrlich, wissen wir wirklich, was richtig ist? Wir sind so von unseren Gefühlen beeinflusst und getrieben. Keine Chance, dass wir unterscheiden können, was richtig und falsch ist. Aber wenn du das tust, dann wirst du dort enden, wo unsere Gesellschaft jetzt ist. Mein Vater hat mal Folgendes in der Predigt gesagt: Jedes Reich, das je existiert hat, ab dem Moment, wo Homosexualität und das Ganze eingesetzt hat, ist dieses Reich untergegangen. Sei es das Römische Reich, sei es das Griechische, egal welches Reich, Perser und so weiter. Ab dem Moment, wo Homosexualität und das Ganze gekommen ist, tschum, hat es die rausgehauen. Sind die schwach geworden. Deswegen ist der Islam so stark. Weil die in dem Punkt sehr klar sind. Es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Was passiert? Du drehst dich nur noch um dich selbst. Wenn du kein Ziel hast, keinen Auftrag hast, nichts mehr, wofür du lebst, dann kommst du genau in diese Situation, wo Mann mit Mann Schande treibt, Frau mit Frau Schande treibt, wo du nicht mehr weißt, was wahr ist und was richtig ist. Und deswegen ist es gut, wieder zurückzukehren zu Gott, der die Wahrheit ist, ihn anzubeten, ihn groß zu machen, ihn zum Herrn im Leben zu machen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du jetzt heute dich wieder zu Gott wendest. Weg von dir selbst. Weg von irgendwelchen irdischen Dingen, die du vielleicht anbetest, die dir wichtig sind, sondern dass wieder Gott, Jesus Christus, der Vater, Sohn, der Heilige Geist, dass er der Wichtigste wird für dein Leben. Weil er ist dein Licht auf deinem Weg. Nur mit ihm kannst du, wie der Benny gesagt hat, überwinden. Nur mit ihm kannst du auch entsprechend der Gebote Gottes leben. Nur mit Gott, nur aus seiner Gnade. Und Vater im Himmel, das ist jetzt mein Gebet für jeden Einzelnen hier. Herr, lass uns wieder zurückkehren zum Ursprung. Zurückkehren zum Schöpfer. Zurückkehren zum Vater aller Väter. Herr, wir wollen wieder zurückkehren zu dem, der alles geschaffen hat, der Einsicht hat in alles, was existiert, der die perfekte, vollkommene Wahrheit hat und ist. Jesus, du hast gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Jesus, wir wollen uns heute dir ganz ausliefern. Und Herr, ich bete, dass du heute auch Menschen hier heilst in Jesu Namen. Herr, vielleicht Leute, die Missbrauch erlebt haben, die gemobbt worden sind in der Schule, die abgestempelt worden sind als nicht attraktiv oder sonst irgendwas. Herr, ich bete, dass du heute Heilung gibst in Jesu Namen, dass du heute Menschen in ihrer Identität heilst. Herr, ich bete, dass du unser Blick auf Sex gesunden lässt, Herr, dass wir wieder erkennen, wie schön Sex eigentlich ist und was für ein Geschenk das eigentlich ist. Herr, ich möchte einfach beten, dass wir heute, wenn wir aus diesem Gottesdienst gehen, Herr, dass wir andere Menschen sind. Herr, Menschen nach deinem Bild, Menschen, die sich ausgestreckt haben nach dir und ausstrecken nach dir. Herr, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für jeden, der hier ist. Und ich danke dir, dass du uns liebst, dass du vergibst und immer wieder eine neue Chance gibst. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt einfach ein persönliches Gebet sprechen zu Gott. Vielleicht hatte ich die eine oder andere Sache berührt, dann fang einfach an, mit Gott zu kommunizieren, vielleicht um Vergebung zu beten, wenn es nötig ist, oder Danke zu sagen oder um Heilung zu beten.